So, willkommen in meinem Studio.
Für alle, die uns zugucken.
Ja, für alle, die uns zugucken. Wer uns zuhört, der hört nichts anderes, weil ich öfter schon in meinem Studio den Podcast aufgenommen habe. Aber diesmal läuft auch die Kamera. Ich habe auch jetzt doppelt gecheckt, dass sie wirklich läuft. Und da kennt man mich normalerweise aus den Videos, aber heute auch im Podcast. Aber es ist nicht das Einzige, was neu ist. Elegante Überleitung. Bei uns gibt's ja auch was ganz anderes neu, und zwar unsere Workshops. Hast du, Leonie, schon mal auf unsere coole neue Workshop-Seite geschaut?
Noch nicht so richtig. Ich war sehr beschäftigt mit unserer Flyer-Aktion zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt in letzter Zeit. Aber ich wollte unbedingt mal reinschauen.
Das mit dem Flyer ist doch ein Spoiler.
Okay.
Das kommt erst nächste Woche. Je nachdem, wann ihr den Podcast jetzt anhört, das kommt in ein paar Tagen oder ist jetzt auch schon
draußen. Seid gespannt.
Auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. Aber, ich wollte über die Workshops reden. Wir haben ja auch schon mal, glaube ich, erwähnt, dass wir ein paar Workshops gemacht haben. In unserem Newsletter wurde es auch schon ein paar Mal erwähnt. Und jetzt gibt's official mit richtig allem drum und dran, mit eigener Landingpage, volksverpetzer.de/workshops, eine eigene Workshop-Seite. Und wir bieten Workshops an. Also Workshops und interaktive Vorträge. Das macht unsere Kollegin Sophie Scheingraber, die ja auch im Podcast auch schon zu hören war. Und die hat sich die letzten Monate darauf konzentriert. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man natürlich mit unseren viralen Videos und Artikeln viele Leute erreicht, aber dann halt selten in der absoluten Tiefe, wie es gut wäre. Und wo man richtig nachhaltig auch was erreichen kann, ist in den Workshops. Und jetzt haben wir verschiedene Module, die man buchen kann. Also einmal quasi ein Grundmodul, wie man Fake News verstehen und dass man darauf nicht nur mit Faktenchecks antworten muss. Wie rechte Kampagnen funktionieren. Also zum Beispiel an der Kampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf, die von rechtsradikalen Medien gestartet wurde, wo gerade heute, während wir diesen Podcast aufnehmen, am 29. Juli, bekannt geworden ist, dass die Plagiatsvorwürfe, die dahinter starren, nicht zugetroffen haben. Also die Uni hat festgestellt, dass sie sauber gearbeitet hat. Also ja, sie hätte eigentlich als Richterin vereidigt werden können. Aber das hat diese Kampagne angerichtet und das könnt ihr auch in unserem Workshop lernen. Und was noch nicht sofort on ist, aber bald kommt ein Modul, wie man in Krisenzeiten optimistisch bleibt und resilient bleibt. Also Workshops sind nicht an Schulen, nicht für Schülerinnen und Schüler gedacht. Wenn Lehrerinnen und Lehrer natürlich interessiert sind, dürfen sie natürlich trotzdem kommen, aber unsere Zielgruppen sind ja die Zivilgesellschaft, NGOs, aber auch sowas wie Stadtverwaltungen, Unternehmen oder auch Redaktionen und JournalistInnen. Wenn ihr Interesse habt, da was zu buchen, dann schreibt uns einfach eine Mail an workshops@volksverpetzer.de und schaut, wann und wo wir hinkommen sollen. Ansonsten, online gibt es uns auch einmal im Monat. Den nächsten Online-Gratistermin gibt es am 15. September um 12 Uhr. Alle Links und alle Infos gibt es, wie gesagt, auf der Workshop-Seite, die ihr auch in der Beschreibung findet. Schaut vorbei, es lohnt sich und wir versuchen auch noch ein bisschen noch mehr in die Tiefe zu gehen als in diesem Podcast hier.
Ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, beim nächsten Vortrag mal dabei zu sein. Dann sollten wir ja auch wieder durch die großen Projekte aktuell durch sein.
Yes, yes. Aber bevor wir das anschauen und da weitergehen, schauen wir uns erstmal an, was im Juli passiert ist.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Okay, dann im Juli ist doch viel passiert. Wir haben zwar nicht so viele Artikel gemacht, aber natürlich vielen anderen Content. Und es ist natürlich auch viel passiert an Themen. Und ein großes Thema, das letzte Woche relevant war, aus unserer Sicht, wir haben bis hier aufnehmen, Ende Juli, war natürlich Danger Dan und das ZDF.
Ja.
Ja, Leonie, magst du mal erzählen, was sich ereignet hat für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben oder nur am Rande?
Ja, ich habe mir die ganze Chronik nochmal angeschaut. Es hat eigentlich damit angefangen, dass die Anstalt, also eine Satire-Kabarett-Sendung vom ZDF, ihre 100. Ausgabe geplant hatte. Die sollte unter dem Motto Anti-Fanstalt mit dem Thema Wehrhaftigkeit der Demokratie stattfinden. Und dafür war ein Auftritt von Danger Dan und Igor Levit geplant, die ihr neues Lied Keine Angst vorstellen wollten. Und die Inhalte dieses Liedes sollten dann in der Sendung diskutiert und eingeordnet werden, eben unter diesem Motto, wie kann sich die Demokratie gegen Rechtsextremismus wehren? Und ganz kurz vor der Aufzeichnung, als die Künstler schon in München angereist waren, wurde dieser Auftritt dann abgesagt. Da gab es dann auch einen Instagram-Post von Danger Dan. Ich glaube, der hat so auch öffentlich als erstes irgendwie das so an die Leute gebracht. Und zwar wurde das von der ZDF-Geschäftsführung abgesagt, nicht von der Anstaltredaktion. Die haben sich auch öffentlich dagegen ausgesprochen, haben gesagt, wir finden das nicht gut, was das ZDF da entschieden hat. Ja, und der Grund ist der Inhalt von dem Lied. Das thematisiert antifaschistischen Widerstand gegen Nazis und ist im Prinzip eine 7-minütige Anleitung zu antifaschistischem Widerstand. Und zwar auch nicht nur zu so ganz legalem. Also es fängt vielleicht so an mit Spray-Aktionen, dass man irgendwie, ich meine, im Prinzip ist schon Sticker kleben, je nachdem, wo man sie hinklebt, illegal.
Das ist eine Ordnungswidrigkeit.
Genau. Es geht dann aber weiter zu Doxing, also zum Veröffentlichen von Namen und Adressen und endet je nach Interpretation mit einer Anleitung, ob zu Notwehr, zu Gegengewalt oder eben einfach, man kann da Gewalt aufrufen. Das ist jetzt die große Diskussion, aber ich komme auch gleich nochmal zum konkreten Text. Also es bleibt auf jeden Fall nicht irgendwie so ganz friedlich, weil, das geht aber auch eben davon aus, weil sich antifaschistischer Widerstand immer von Gewalt von Nazis bedroht sieht. Man kennt ja Danger Dan auch gerade schon von, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Er arbeitet natürlich ganz bewusst mit so Grauzonen, mit so Grenzüberschreitungen oder eben gerade nicht. Und damit, was ist eine Grenzschreibung? Er adressiert das selber in den Liedern.
Das Wort und Grauzone kommt in beiden Liedern, glaube ich, vor.
Genau. Das sind nämlich so die kritischsten Zeilen des Liedes, sind eigentlich die letzten vier. Ich würde die kurz einmal nochmal zitieren. Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrammt. Ich lasse ihm jetzt einfach mal im Raum den Elefant. Ist eh klar, was zu tun ist. Ich sag nichts mehr dazu. Liebe Grüße an Lina, Gucci, Maya und Nanook. Und wahrscheinlich hätte das, so meiner Auffassung nach, das ZDF bei vielem noch irgendwie gesagt, vielleicht geht das, aber das Hauptproblem sind diese vier genannten Namen. Das sind teilweise schon Verurteilte, teilweise mutmaßliche Linksextremisten, die an teilweise lebensgefährlichen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten beteiligt waren. Alles so, weil teilweise laufen Verfahren noch.
Zumindest aber, die Vornamen, die diesen Linksextremisten entsprechen.
Genau, also es gibt zu jedem diesem Namen eine Person, die unter dem Namen bekannt ist und der vorgeworfen wird oder die verurteilt wurde dafür, irgendwo linksextremistische Angriffe begangen zu haben. Und hier sagt Danger Dan natürlich liebe Grüße an. Und auch das kann man alles sehr unterschiedlich interpretieren, weil es ist Kunst, man muss lyrisches Ich von Künstler trennen, man muss irgendwie sich anschauen, welche Funktion das hat, was er das macht. Man kann auch, ich glaube, wir hatten auch in der Redaktion irgendwie eine Interpretation dazu, dass die lieben Grüße nicht unbedingt sein müssen, ey super, macht weiter so, sondern sich mit dem, ich sage nichts mehr dazu, wenn ich mehr dazu sagen würde.
Dann käme ich so in diesen Bereich.
Und deswegen, genau. Also es ist ein sehr großer Interpretationsspielraum, über den man sprechen könnte. Das ZDF hatte anscheinend auch sehr lange drüber gesprochen und hat dann eben am Tag der Aufzeichnung festgestellt, ich zitiere auch nochmal aus der Stellungnahme, dass dieses Lied, Zitat, als Anleitung zum politischen Extremismus verstanden werden kann, der Selbstjustiz propagiert und rechtswidrige Taten und Gewalt nicht ausschließt und dass dieser Widerspruch im Anschluss an die mehr als 7-minütige Live-Performance auf der Bühne nicht aufzulösen war. Nach eigener Aussage haben sie sich da ganz, ganz lange drüber beraten, auch mit ihrem Justiziariat. Und man muss dazu sagen, es gab ja ein Konzept von der Anstalt. Und das Konzept beinhaltete auch nicht, einfach nur Danger Dan singen zu lassen und zu applaudieren, sondern es sollte danach eine Auseinandersetzung darüber geben, wie in Zeiten von erstarkendem Rechtsextremismus, gewalttätigem Rechtsextremismus, man damit umgeht, wenn der Staat seine Bürger nicht mehr ausreichend schützen kann, wenn die Polizei nicht mehr Menschen ausreichend dafür schützen kann, von Neonazis angegriffen zu werden. Das war das Thema der Sendung und das sollte anhand dieses Liedes besprochen werden und auch kritisch besprochen werden.
Die Anstalt hat sich auch distanziert auch von Gewaltaufrufen.
Genau, also es gab dann, weil offensichtlich, wenn am Tag der Aufzeichnung die Künstler wieder ausgeladen werden, muss man sich irgendwas einfallen lassen und die drei Anstalt-Redakteure Max Uthoff und
Max Uthoff und Klaus von Wagner und sie ist noch zu neu dabei, deswegen habe ich mir nicht gelacht, das hat nichts mit zu tun. Maike, genau.
Auf jeden Fall Maike.
Das letzte Mal, als wir da waren, wir waren auch mal eingeladen vom ZDF, von der Anstalt, weil die nutzen ja ab und zu mal Recherchen von uns. Da war sie noch nicht fester Teil des Teams. Sonst.
Oh Mann, es tut mir gerade auch voll
leid. Mir auch, tut mir leid.
Auf jeden Fall haben sie sich hingesetzt und haben im Prinzip die 7-minütige Performance gefüllt, damit, dass sie darüber gesprochen haben, was sie davon halten, dass sie das sehr bedauern, dass sie eben diese Debatte nicht anstoßen können auf die Art und Weise, wie sie das wollten. Sie sagen eben auch, sie hatten schon die Erlaubnis vom ZDF und eben am Tag der Aufnahme dann diese Absage. Da sind sich, glaube ich, auch alle einig, das hat das ZDF auch schon mal gesagt, dass das zu kurzfristig war, dass das allen Beteiligten gegenüber nicht so richtig cool ist. Aber sie haben dann eben diesen Text vorgelesen, haben da auch ein bisschen interpretiert, haben so ein bisschen auf die Kunstfreiheit hingewiesen, andere Liedzeilen oder Kabarettzeilen genannt, in denen auch Gewalt thematisiert wird, wo aber, glaube ich, allen klar ist, dass das eben dass man das nicht jetzt als Aufruf zu lesen hat. Mhm. Und sie haben eben klargestellt, sie lehnen Gewalt ab, sie verurteilen Gewalt, auch von Linksextremisten. Aber sie haben eben auch Gespräche mit verschiedenen Menschen geführt und sehen selber, dass wir wollen keine Selbstjustiz in manchen Gegenden Deutschlands leichter gesagt ist als in anderen. Ich finde ein bisschen schade, dass dann sehr explizit nur auf Ostdeutschland eingegangen wird. Es gibt auch in Westdeutschland Gegenden, in denen das schon problematisch ist.
Wir haben im eigenen Team da Erfahrungen in Westdeutschland gemacht mit Gewaltdrohungen. Ich persönlich auch schon mehrfach, das habe ich auch schon in einem Podcast adressiert, aber auch andere, die Angst haben, dass die Adresse aus unserem Impressum ist unter Polizeischutz. Also, ja.
Ja, genau. Ich finde das immer ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass man daraus nicht nur so ein, oh je, wir müssen uns jetzt um die armen Ostdeutschen kümmern, macht, sondern es ist ein gesamtdeutsches Problem. Aber vielleicht, also man kann es vielleicht schon eher in ein strukturelles, also ein ländliches und großstädtisches, in den ganz, ganz großen Städten ist das Thema vielleicht nicht so präsent wie irgendwo auf dem Land, vielleicht eher darauf aufteilen. Er sagt eben, in München sagt sich, wir wollen keine Selbstjustiz, vielleicht leichter als irgendwo, wo sich die Menschen tatsächlich alleingelassen fühlen, wo sie, wenn sie zur Polizei gehen, nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen, um sich sicher zu fühlen. Wo es vor allem präventiv, es geht ja auch nicht darum, die meisten Menschen wollen sich, glaube ich, nicht erst eine reinhauen lassen, bevor was passiert, sondern wenn sie berechtigt Angst haben, weil sie zum Beispiel aufgrund ihres Engagements oder einfach aufgrund ihres Daseins als queerer Mensch oder als Mensch mit Migrationshintergrund bedroht werden, dann möchte man den Schutz, bevor was passiert. Und eigentlich hat Max Uthoff das in diesem Statement auch sehr gut gesagt, dass es um die Frage gehen soll, was passiert, wenn der Staat sein Gewaltmonopol nicht durchsetzt und Menschen ungeschützt sind von Nazis. Und darüber wollten sie diskutieren. Dafür war das Lied da, dafür hat man ein provokantes Lied genommen, das, wo man darüber reden kann, so wie cool man die Aussagen findet, ob man kann meinetwegen darüber reden, ob man lyrisches Ich von Künstler trennen kann, ob Danger Dan hier sozusagen nur den Provokateur spielt oder ob man ihm das irgendwie was man ihm da zuschieben muss oder nicht. Aber das ist ja etwas, was passiert. Und das ist ja etwas, was mit steigendem Rechtsextremismus, mit steigender Gewalt von rechts passieren wird, dass sich Leute fragen, was machen wir jetzt? Dass sich Leute irgendwie organisieren. Und darüber muss man ja sprechen. Ich vermute auch mal, dass es bei der Anstalt darauf hinausgelaufen wäre, dass sie gesagt hätten, Selbstjustiz ist nie eine gute Idee. Wir müssen aber irgendwie dafür sorgen, dass die Leute gar nicht erst in die Lage kommen, darüber nachdenken zu müssen. Vermutlich wäre irgendwie sowas ja der Outcome gewesen.
Aber das ist ja quasi im Grunde genommen das gewesen, was sie stattdessen gemacht haben.
Genau. Nur, dass sie sehr viel mehr Zeit dann damit verbracht haben, darüber zu reden, warum sie darüber reden wollen, statt über dieses Thema zu reden. Und das ZDF hatte dann nämlich noch angekündigt, dass sie stattdessen sich in einem Extraprogramm dokumentarisch-journalistisch mit dem Lied beschäftigen wollten. Und sofern ich nicht irgendetwas übersehen habe, ist damit die 15-minütige Aspekte-Folge gemeint, die ich mir angeschaut habe, zu der ich auch was zu sagen habe. Man merkt vielleicht, ich habe sehr viel zu diesem Thema zu sagen.
Deswegen machen wir es im Podcast.
Ach so, die Anstalt-Folge ging dann übrigens auch noch wie geplant mit weiterem Programm zum Thema antifaschistischem Widerstand. Sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert zu schauen. Haben wir, glaube ich, auch einen Ausschnitt, also wir haben zwei Ausschnitte aus der Sendung geteilt auf Instagram.
Genau, und der Link zur ganzen Folge ist natürlich auch nochmal in der Beschreibung drin.
Genau, aber ich hatte dann eben die Hoffnung, dass man, dass in dieser Folge es vielleicht eine journalistische Beschäftigung mit dem Thema antifaschistischer Widerstand an der Grenze zu Gewalt, Selbstjustiz, rechtsextremistische Gewalt, warum reden wir überhaupt über das Thema kommt. Und ich wurde ziemlich enttäuscht, weil hauptsächlich über das Lied, wie man es interpretieren könnte, wie man es juristisch auslegen könnte, die Programmrichtlinien des ZDF und die Entscheidung des ZDF gesprochen wurde. Jan Fleischhauer hat, ich habe nachgerechnet, fast 1,5 Minuten Redezeit. Währenddessen spricht in diesen 15 Minuten keine einzige Frau. Das ist ihnen auch aufgefallen. Sie meinten dann, sie haben 8 Frauen angefragt und die haben alle abgesagt. Schade, schade. Aber es geht überhaupt gar nicht irgendwie inhaltlich um dieses Thema, sondern es ist eine riesige Aufarbeitung, wer was warum entschieden hat.
Das ist quasi sie hatten es gestrichen, weil sie gemeint haben, es hätte keine Aufarbeitung dieser Debatte von antifaschistischer Widerstand geben können. Und die hätte es aber gegeben. Wir wissen nicht genau, wie sie ausgesehen hätte, weil das ZDF das quasi abgebrochen hat. Aber jetzt gab es gar keine, weil diese 15-minütige Sendung hat nicht das gemacht, sondern sie hat die Absage thematisiert und nicht die Debatte darüber.
Ja, und zwar lauter Dinge, über die man nicht hätte reden müssen. Also die sind ja nur entstanden durch die Absage.
Man hat über die Absage debattiert und nicht über den Text. Man hat ein bisschen geredet quasi, ist das eine Interpretation, ist das ein Gewaltaufruf oder nicht. Aber darum ging es ja gar nicht. Dan hat ja nicht aus Versehen was gemacht oder er hat quasi extra, er hat buchstäblich, wortwörtlich gesagt, dass es eine Grauzone ist. Er hat die mit Absicht gemacht, er hat mit Absicht das so gemacht, dass man es nicht eindeutig interpretieren kann. Das war der Sinn dahinter und deswegen brauchen wir nicht diskutieren, was davon das ist, weil das ist die intendierte Reaktion und darüber, aber über die Debatte dahinter hätte man reden sollen und nicht,
Es ist auch so eine Vorstellung von Kunst und Kunstfreiheit, dass das so lange okay ist, wie, also in so einem vorgestellten Rahmen. Aber die Idee von Kunstfreiheit ist, dass man kritisch an kritische Grenzen gehen kann. Und dass man sich auch zum Beispiel in einer Rolle mit einem Thema beschäftigen kann, wo man, also wir wissen zum Beispiel auch dadurch überhaupt nicht, was Danger Dan in einem Gespräch dazu gesagt hätte. Darum ging es ja, sie wollten ja auch mit den Künstlern gemeinsam darüber sprechen. Mhm. Ich traue der Anstalt auch dass es Vorgespräche gab, dass man irgendwie abgetastet hat, dass das in eine für alle Beteiligten konstruktive Richtung geht. Es gab eine Veranstaltung, bei der Frauen gesprochen haben und zugesagt haben und zwar wohl auch relativ in Kürze organisiert ist. Da war ich dann nicht, ich habe aber einen Artikel darüber gelesen, ein Ersatzkonzert von Danger Dan und Igor Levit. Und da hat zum Beispiel die Journalistin Heike Kleffner gesprochen, die schon sehr lange über rechte Gewalt schreibt. Da hat die Strafverteidigerin Christine Pietrzyk über antifaschistischen Widerstand in Ostdeutschland gesprochen. Da hat man sich in Reden und auch künstlerisch, es wurde Tucholsky zitiert, mit dem Thema beschäftigt. Das war jetzt
Zitat,
halt...
Zitat, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft.
Ja, genau.
Das übrigens auch als, ich habe es, glaube ich, in... Aber ich will jetzt nicht die FAZ unter den Bus werfen. Ich weiß nicht mehr, ob es bei denen war. Ich hatte es gelesen, quasi, dass Tucholsky als bessere Alternative genannt wurde als Danger Dan. Und dann hat man Tucholsky auch nicht verstanden.
Ich bin auch letztens nochmal über was gestolpert. Das war, ich glaube, von der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt ein produzierter Film zu, der hatte als Titel das Zitat, den Nazis eine schallende Ohrfeige verpassen, was das Zitat von einem Pazifisten ist, eben aus der Zeit, wo ich auch dachte, Also offensichtlich gibt es doch ein Gefühl dafür, dass man sogar mit staatlichen Mitteln etwas finanzieren kann, wo sich in einem, also wo klar ist, dass es, was da dieses eine schallende Ohrfeige verpassen, worum es da geht. Und das Interessante an dem Film ist, dass das ein ausgesprochener Pazifist gesagt hat, jemand, der wohl wirklich weit davon entfernt war, irgendwem eine Ohrfeige zu verpassen.
Und das ist ironischerweise ein deutlicherer Gewaltaufruf als das, was Lynch gemacht hat.
Ja, genau. Das habe ich auch nochmal irgendwie gedacht. Naja, diese eine Beschäftigung mit dem Thema war jetzt natürlich von Danger Dan kuratiert und es war keine journalistische Auseinandersetzung. Und ich sehe auch, dass es einen eigenen Wert gehabt hätte, sich eben nicht dem Künstler zu überlassen, den er auswählt, mit wem er darüber spricht. Das irgendwie hat er dadurch mehr Debatte anscheinend geschaffen als das ZDF. Aber es wäre ja schön gewesen, das wäre ja der Auftrag vom ZDF, sich da journalistisch mit zu beschäftigen, vielleicht auch die kritischeren Fragen zu stellen, wirklich an bestimmten Stellen nochmal nachzubohren. Und diese ganze, also was mich wirklich aufgeregt hat, war, dass diese Debatte so völlig sich an Danger Dan und am ZDF und an daran, wie kann man es jetzt, darf man Linksextremisten in einem Text nennen und in welchem Kontext und wie kann man das alles interpretieren? Ich hatte zwischenzeitlich wirklich das Gefühl, Leute wollen zeigen, dass sie in Deutsch-Leistungskurs aufgepasst haben und interpretieren mir irgendwie so, dieses Wort könnte bedeuten. Ich dachte so, was machen wir hier eigentlich? Dann gab es irgendwelche innerlinken Diskussionen darüber, ob Danger Dan eigentlich politisch tragbar ist oder ob es nicht voll okay ist, wenn der ausgeladen wird, weil der eh scheiße ist. So, es ging nie um Danger Dan in seiner Person. So, das hätte, also wie wir ja gerade gesehen haben, wenn Tucholsky noch leben würde, hätte das Tucholsky passieren können, anscheinend.
Ja.
Es geht darum, welche Debatten wir führen und welche nicht.
Was wir positiv mitnehmen können, ist, dass das natürlich die beste PR für Danger Dan und Igor Levit waren und ihr Song Keine Angst. Keine gesponserte Werbung an dem Punkt übrigens. Auch nicht durch das ZDF, aber natürlich war das ein sehr großer Boost für den Song und gute Werbung für ihn, I guess.
Also Tipp, falls ihr Lieder rausbringen wollt, macht irgendwie so ein bisschen, schrammt an Grauzonen und versucht es euch vom ZDF ausladen zu lassen.
Ich warte bis heute. Meine große Single kommt.
Naja, aber also was ich auch häufig gelesen habe, war eben auch so ein bisschen der Vergleich, wenn man eben sagt, welche Debatten führen wir, dass sich auch meiner Meinung nach zu Recht sehr viele Menschen darüber ärgern, wer auch in ZDF-Sendungen so politisch eingeladen wird und welche politischen Takes man so machen darf und über die dann ernsthaft geredet wird. Also wir haben ja diese Debatten, haben wir zu viel Ausländer im Land? Es gibt eine ZDF, ich glaube 13 Fragen oder irgendwie an Bubble, wann ist Vielfalt zu viel? Und auch das ZDF pusht immer wieder Debatten, die unter einem rechten Framing beginnen. Und die teilweise, die auch wirklich nah an der Problematik sind, wenn man genau überlegt, was steht denn hinter dieser Frage, ab wann ist es zu viel Vielfalt, ab wann sind es zu viele Migranten? Also damit wird ja direkt ein Framing vorgegeben, das wirklich hochproblematisch.
Nicht problematisch, sondern halt auch teilweise verfassungsfeindliche Ideen, rechtsextremistische, vom Verfassungsschutz beobachtete Ideen, Werte, Aussagen, die gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen.
Ja, und denen öffnet das so den Raum. Also natürlich, in so einem Raum ist ja so, öffnet das den AfD-Positionen den Raum und die demokratischen, ja nicht mal linke, sondern halt so die demokratischen oder Mitte-Meinungen kommen direkt irgendwie in so eine Verteidigungsposition und müssen erklären, warum Vielfalt demokratisches Gut ist und so. Und dann, jetzt kann man darüber reden, ab welchem Grad man das sowieso nicht machen sollte. Aber wenn man das schon macht, dann ist es ganz komisch, wenn man plötzlich in die andere Richtung die provokante These und die darauf folgende Diskussion unterdrückt. Wieso kann ich unter der Frage, ab wann ist es zu viel Vielfalt, diskutieren und nicht unter der Frage, was passiert, wenn der Staat sein Gewaltmonopol nicht durchsetzt?
Ja. Beim ZDF kann man ja auch so Alice Weidel einladen, eine Rechtsextremistin, die kann darüber reden, dass sie Remigration durchführen will, ein rechtsextremistisches, verfassungswidriges, auch gerichtlich bestätigt verfassungswidriges Konzept. Das ist auch das Gutachten der GFF, letzte Folge, wer sich noch erinnert. Dass er sagt, dass das reicht, oder nicht reicht, aber dass das ein Punkt ist, mit dem die AfD verboten werden könnte. Das darf man im ZDF besprechen. Übrigens ohne angemessene Einordnung danach, weil es keinen Live-Faktencheck gibt zum Beispiel.
Ja. Und vor allem sicherlich nicht in dem Ausmaß, den es dann bräuchte, wenn überhaupt, um das irgendwie wieder einzufangen.
Ich würde jetzt langsamer zum nächsten Thema gehen, wo wir bei Thema Medienversagen sind und sind die Medien vielleicht doch rechts und gar nicht so linksgrün versifft, wie die AfD uns immer einreden will. Wer weiß, hat es vielleicht sich eine Studie angeschaut? Ja, hat es. Exzellente Überleitung, Thomas. Eine neue Studie im Energy Research und Social Science von Forscherinnen des Öko-Instituts und der Universität Oxford haben jetzt im Juli eine Studie rausgebracht, oder was Juli? Ende Juni, ich weiß nicht mehr genau, Anfang des Monats auf jeden Fall. Und sie haben sich angeschaut, was die Medien oder wie es medial dazu passiert ist, dass die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes von Robert Habeck im Jahr 2023, dass die erstens so verwässert wurde, dass so viel Chaos darum entstanden ist und jetzt quasi auch, das war auch diesen Monat, dass es dann im Bundestag auch in Anführungsstrichen abgeschafft wurde, was genau das heißt und dazu komme ich gleich noch. Aber sie haben sich 333 Bildartikel angeschaut und komplett analysiert, wie diese rechtsradikale Fake-Schleuder dieses Gesetz schlecht geredet hat und auch wie alle anderen Medien ganz brav diese rechte Kampagne übernommen haben, anstatt sie kritisch zu hinterfragen. Also die Forscher um Carmen Loschke, unter anderem auch der Klimaforscher Jan Rosenow, der auch schon mal einen Gastbeitrag für Volksverpetzer geschrieben hat. Sie haben sich die Bildartikel angeschaut und da halt nachgeschaut, wie das Gesetz präsentiert wurde mit Heizungshammer, Habecks Heizungsgesetz. Ich weiß, Habeck reißt deine Heizung raus. Das war so ein bisschen der Vibe, der dabei rauskam. Und aber bevor ich da reingehe, will ich nochmal kurz einen Reminder machen, denn ich habe mich ja so ein bisschen in den letzten Jahren so zu einem kleinen Experten gemausert für dieses Gesetz und diese Kampagne. Ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, das steht da, für diejenigen, die YouTube, die uns auf YouTube sehen, steht es hinten im Regal bei mir. Da habe ich auch ein ganzes Kapitel habe ich zu Desinformation vom Axel Springer Verlag, aber die Kampagne zu Habeck habe ich da auch nachgezeichnet. Das Gebäudeenergiegesetz ist im November 2020 in Kraft getreten. Und wenn du dir denkst, da war Habeck und die Ampel noch gar nicht an der Macht. Ja, richtig. Wenn du das erst jetzt erfährst, dann tut mir leid, dann hat die ganze Medienlandschaft versagt. Und da schon damals wurde beschlossen, dass es eine Austauschpflicht für fossile Heizungen nach 30 Jahren gibt und dass der Einbau von Ölheizungen ab 2026 nicht mehr gestattet ist. Also jetzt quasi, dieses Jahr hätten keine neuen Heizungen mehr eingebaut werden dürfen. Das war schon unter Merkel Gesetz. Und wenn du denkst, wo war der Aufschrei damals? Good question. Merkel-Hammer,
aber es ging ja um die
CDU
und nicht um die Grünen.
Wenn die CDU das macht, dann ist es natürlich überhaupt nicht schlimm, dass es nicht technologieoffen ist oder die Leute so überfordert oder sowas. Also, das Fazit ist, die Bild hat astrein gelogen, die hat uns manipuliert und die hat das Gesetz komplett falsch dargestellt. Denn Habeck hatte nur eine Novelle, also quasi eine Erneuerung, eine Reform von diesem Gesetz umgesetzt oder umsetzen wollen, die auch schon im Koalitionsvertrag drin stand. Da stand drin, dass sie das ein Jahr nach vorne schieben wollen, auf 2025. Und sie hatten das sogar gemacht mit den 65% Erneuerbaren. Also quasi hat es ein Jahr vorgeschoben, aber quasi eine kleine Abschwächung gemacht, dass es nur 65% sein müssen, die durch erneuerbare Energien entstanden sind. Damit, das war quasi ein Zugeständnis für diese Wasserstoff-Quatsch von der FDP. Fein, wird's eh nicht geben, also kann man den diese, genau wie die FDP nicht mehr gibt, also. Aber dann, als Putin die Ukraine überfallen hat und Gaskrise war, haben sie gesagt, wir schieben es nochmal ein Jahr vor auf 2024. Und dieses Vorschieben hat dann die Bild-Zeitung zum Skandal gemacht, mit Lügen, mit Desinformation. Also die FDP war schon an Bord. Die FDP hat mehrfach zugestimmt. Ich habe einen ganz langen Artikel, den verlinke ich euch. Ich habe eine ganze Chronologie des Verlaufs gemacht. Die FDP war komplett an Bord. Die hat gesagt, das ist ein gutes Gesetz, das ist technologieoffen, das hat auch Wasserstoffheizungen drin und sonst irgendwas. Dann kam die Hetzkampagne der Bild und dann hat die FDP plötzlich gesagt, oh, das ist so schlimm und so furchtbar und wir müssen das machen. Und alle anderen Medien haben das übernommen und die Studie zeigt das. Also die Bild hat quasi die ganze Zeit 250 Mal, von 330 Artikeln hat sie 250 Mal gesagt, dass es der Heizungshammer war oder der Energiehammer. Robert Habeck wird in den 333 Artikeln 839 Mal genannt. Das war das häufigste Wort in diesen Artikeln. Häufiger als Heizungsgesetz und Wärmepumpe zusammen. Also sie haben komplett fokussiert, Habeck mit ihren Lügen fertig zu machen. Und dass das größte Problem ist, was ich auch als angeteasert habe, dass das auf die ganze restliche Presse übergesprungen ist. 1100 Artikel außerhalb der Bild haben das Wort Heizungshammer übernommen. Und das erfundene Heizungsverbot, das es ja auch nicht gab, hat es in 800 andere Artikel geschafft. Das Framing des Gesetzes als Ideologie in 660 und die dadurch erzeugte Verunsicherung, die ja komplett fabricated war, künstlich erzeugt, wurde in 2500 Artikeln behandelt, außerhalb der Bild-Zeitung. Also,
ich finde,
die Bild hat das komplett von vorne bis hinten orchestriert.
Ich finde, das zeigt auch mal wieder, dass die Bild immer noch eine viel zu wichtige Rolle in der gesamten Medienlandschaft spielt und irgendwie dieses immer noch so ein komisches Leitmedium-Ding hat. Also ich kenne das aus Redaktionen, dass man morgens die Bild-Zeitung holt und mal guckt, was so passiert ist. Und wenn man das macht, weil man sagt, okay, wir müssen sehen, wenn diese Zeitung eine so hohe Auflage hat, worüber Deutschland spricht, dann muss man ja aber so vorsichtig damit sein. Also dann sollte man gucken, worüber spricht Deutschland und vielleicht können wir den anderen Weg finden als die Bild-Zeitung. Aber das passiert halt nicht. Und das ist so insane, also alle wissen doch, also auch in diesen Redaktionen sagt ja niemand, oh, die Bild ist Qualitätsmedium. Und trotzdem orientieren sich alle an ihren Narrativen.
Ja, die schreiben trotzdem von der Bild ab. Weil quasi Worst Case, oder im Best Case thematisieren sie so, quasi so Verunsicherung wegen Gesetz, was steht wirklich drin oder sowas. Aber dann haben sie trotzdem mitgemacht. Die haben trotzdem diese Kampagne aufgestoben oder die benutzen den Begriff Heizhammer, weil das gut für SEO ist oder so. Ich meine, selbst wir haben Heizungsgesetz oder Habecks Heizungsgesetz verwendet, damit klar ist, worum es ist. Aber es ist nicht Habecks Heizungsgesetz. Es gibt kein Habecks Heizungsgesetz. Und das ist auch das große Problem der Union, die dann damit Wahlkampf gemacht hat und dann auch die Wahl gewonnen hat und es in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Niemand wusste, was zur Hölle sie eigentlich abschaffen möchte.
Ja. Ich frage mich aber auch wirklich immer, also wir machen das ja, aber warum andere Medien nicht auf die Idee kommen, dass es voll die gute Schlagzeile wäre, zu schreiben, der Heizungshammer ist gar nicht Habecks Heizhammer, es ist Merkels Heizungsgesetz. Heizhammer. Und eigentlich auch kein Heizhammer. Also damit könnte man doch so eine Gegending zur Bild zu schaffen. Man sieht doch bei uns, dass es funktioniert.
Ja, also ich meine, ich habe ein paar Artikel dazu geschrieben und die gingen alle viral. Und auch jetzt, der Artikel jetzt, den ich jetzt im Juli geschrieben hatte, hatte 40.000 Aufrufe gehabt. Das interessiert die Leute. Das habe ich überall gesehen. Ich hatte sogar eine Anfrage vom Deutschlandfunk auf ein Interview gestern. Sie haben dann zum Glück jemanden von der Studie selbst noch für das Interview bekommen, was natürlich sinnvoller ist, als mich da einzuladen. Aber quasi, das interessiert die Leute ja schon. Also das ist ja schon was, worüber wir diskutieren könnten, was auch Klicks bringt und sogar mit der Wahrheit. Wer hätte es gedacht?
Ja.
Und es ist wirklich, wirklich schlimm, und die Forscher halten fest, in dem Text selber, dass die Medien da auch systematisch versagt haben. Und hier kommt mein persönliches Highlight. Sie erwähnen, dass nur sehr wenige Medien überhaupt, die genau gesagt haben, was in diesem Gesetz drinsteht und die Kampagne der Bild überhaupt erst zum Thema gemacht haben. Also quasi erst realisiert haben, dass wir gerade manipuliert werden. Und sie nennen namentlich zwei Medien, eins davon Klimareporter, an der Stelle auch eine Folgeempfehlung dafür. Und sie nennen Volksverpetzer. Und natürlich, wenn ich eine Studie lese, die aufzeigt, was ich schon die ganze Zeit sage und dann sich mich sogar für lobt, dass ich es gesagt habe, dann ist das natürlich das größte Kompliment. Aber ja, Die Antwort kann nicht sein, dass ein paar Nischenmedien, wie wir von der Studie genannt werden, das einzige schreiben, dass der Kaiser nackt ist. Also, ich freue mich, also ich wäre lieber nicht gelobt worden. Ich hätte es lieber gehabt, wenn der ganze Rest der Medienlandschaft ihren Job gemacht hätte und aus ihren Fehlern lernen könnte und aufhören würde, Bildkampagne nachzuplappern.
Ja.
Das ist doch nicht so schwer.
Es wäre doch eben eher die Aufgabe von den großen Qualitätsredaktionen, sich mal mit sowas zu beschäftigen.
Ja, ich meine, die haben doch gute Leute, die machen doch gute Arbeit. Das kann doch, warum, weißt du, so oft wurde halt, es ist ja nicht nur die Begriffe, die Studie hat sich angeschaut, welche Begriffe und welches Framing übernommen wurde, aber so oft sind ja auch einfach die Falschdarstellung übernommen worden, wie sie, dass Heizungen verboten werden ab 2025 oder was auch immer. Oder dass es nicht technologieoffen sei oder dass man nicht mehr mit fossilen Heizungen heizen dürfe. Also, das wäre alles ja möglich gewesen. Das Einzige, was nicht möglich gewesen wäre, nach 2044 noch fossile Heizung zu haben. Was wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, dann muss das so sein. Also quasi, das ist doch, das sind auch, wo wir uns alle einig sind, dass das passieren muss. Also, come on.
Naja, wir können ja gleich nochmal über das Heizungsgesetz.
Wir kommen darauf zurück, weil ich hatte in dem Artikel ja auch noch erwähnt, dass dann quasi im Wirtschaftsausschuss dann, ich kam ja auch darauf zurück, was will Merz eigentlich oder Frau Katharina Reiche, Wirtschaftsministerin, eigentlich genau abschaffen. Dazu kommen wir gleich, aber ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, in das nächste Thema überzuspringen, das ebenfalls sehr viral ging und den wir zusammengeschrieben haben. Leonie, magst du uns da ein bisschen erzählen über, was der El Niño damit zu tun hat?
Genau, wir haben ja getitelt, diese Grafik sollte auf jede Titelseite. Und wenn ihr nicht unter den 29.000 Leuten wart, die den angeklickt haben und das Bild nicht vor Augen habt, dann kann ich euch nochmal kurz abholen. Wir sehen hier im Prinzip die Abweichung der Meeresoberflächentemperatur vom Durchschnittswert der Jahre 1982 bis 2020 in einem ganz bestimmten Gebiet im Pazifik. Und es sind ganz, ganz viele blaue Linien, die alle ziemlich stark um diese Mittellinie schwanken. Also diesen Durchschnittswert, jede Linie ist ein Jahr. Das heißt, es war in diesem Gebiet regelmäßig deutlich wärmer um 1 bis 2 Grad als dieser Mittelwert und regelmäßig deutlich kühler. Und die Linie für 2026 ist rot, weil die da komplett raussticht. Die stärksten Abweichungen von diesem Mittelwert, die man in den Jahren davor findet, sind so etwas über 2,5 Grad Abweichung, also plus 2,5 Grad plus zu diesem Mittelwert. Und wir sind jetzt bei über 3,5 Grad Abweichung.
Also es ist
zu dem Zeitpunkt.
Klickt gerne nochmal den Link zur Studie an und schaut euch den Artikel und die Grafik an. Also das ist krass, wie krass dieser rote Balken da rausgeht.
Das ist visuell einfach richtig krass. Deswegen haben wir das ja auch so getitelt, weil man eben sieht, dass mit diesen Gradzahlen klingt immer so klein. Aber erstens sind Gradzahlen beim Klima sind schon so Zehntel Grad sind, machen krasse Veränderungen aus. Und hier in dieser Grafik sieht man es halt auch einfach nochmal sehr deutlich. Genau. Und dieses Gebiet, in dem das gemessen wurde, ist auch nicht irgendeines, sondern das ist das wichtigste Überwachungsgebiet für das Klimaphänomen El Niño. Jetzt, ich habe in der 11. Klasse mal ein Referat über El Niño gehalten. Ich kann nochmal versuchen, das hier hinzubekommen.
Deswegen bist du die Expertin.
Und deswegen passt in der Schule auf, Kinder. ihr braucht alles irgendwann nochmal. Genau, also El Niño ist erstmal ein normales Klimaphänomen, das so per se nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, bei dem sich die Temperaturverhältnisse im Pazifik umdrehen. Also Pazifik zwischen Südamerika und Australien. Und da ist normalerweise ist das warme Wasser im Westpazifik und kühleres Wasser im Ostpazifik vor der südamerikanischen Küste. Und bei El Niño kühlt dann das Wasser im Westpazifik ab und drängt warmes Wasser vor die Küste Südamerikas. Das ist so ganz, ganz, ganz grob, was passiert. Und dadurch, weil Wassertemperaturen immer was mit Luftdruck und mit Wind zu tun haben, drehen sich dann auch die Winde über den Pazifik. Und im Endeffekt kommt es an der Westküste Südamerikas zu extremen Regenfällen, weil warmes Wasser, warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf und in Australien, Indonesien und bis in den Süden Afrikas zu extremen Dürren. Das ist ganz grob die Verteilung. El Niño findet so alle 2 bis 7 Jahre statt. Das sind so Zyklen. Dazwischen gibt es dann noch La Niña. Das ist das Normalverhältnis, aber in besonders stark. Und Phasen, in denen nichts ist. Und im Endeffekt, das wirkt sich auch aufs, kann sich aufs Weltklima auswirken, natürlich. Und eben besonders in diesen Regionen hat man dann starke Regenfälle und starke Dürren. Das ist so in diesem Wechselspiel erstmal normal, aber obviously etwas, wo es um erhöhte Wassertemperaturen und um erhöhte Lufttemperaturen und so geht, muss sich ja mit dem Klimawandel irgendeine Wechselwirkung, muss es da eigentlich geben. Und man geht in der Klimawissenschaft aktuell davon aus, dass El Niño häufiger und stärker wird durch den Klimawandel. Und jetzt zurück zu dieser Grafik. Die zeigt, und da sind sich Klimaforscher mittlerweile sehr sicher aufgrund der Modelle, dass wir vor dem vermutlich stärksten El Niño der Messgeschichte stehen, aufgrund dieser Temperaturen, die so krass viel wärmer sind als normalerweise. Wir haben dafür den Artikel 4 mit einem Artikel vom Klimaforscher Zeke Hausvater. Hausvater gearbeitet. Hab während Hausvater gemerkt, dass das Englisch ausgesprochen werden ist. Dass da eine Entwicklung unbekannten Ausmaßes auf uns zurollt. Also er sagt, wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein mit den Modellen, aber nicht, weil die jetzt irgendwie schlecht sind oder so, sondern weil die noch nie mit so hohen Temperaturen gerechnet haben. Wir wissen nicht, wie gut die Modelle in diesem Bereich sind, weil es diesen Bereich noch nie gab. Also diese Grafik, die wir haben, das ist kein Modell, keine Vorhersage. Das sind die Temperaturen, die wir haben. Wir wissen, dass das Wasser so warm ist wie noch nie. Wir wissen nur nicht genau, was genau auf uns zukommt, weil diese Modelle noch nie in diesem Bereich überprüft wurden. Die haben noch nie diese Zahlen gehabt und dann konnte man gucken, wie gut sie funktionieren. Aber auch die ganz vorsichtigen Modelle laufen aktuell auf eine Entwicklung hinaus, die wir so noch nicht gesehen haben. In Medien heißt es dann gerne auch ein Super El Niño. Also es ist komplett unbekanntes Terrain, sowohl für die Forschung als auch für die Menschen, die dann mit den Klimaphänomenen denen ausgesetzt sind. Und dazu hat El Niño und Klimawandel eben so ein, der Klimawandel beeinflusst El Niños. Wenn durch den El Niño aber irgendwo sehr viel warmes Wasser hinkommt und warme Luftmassen und so, dann kann das wiederum die Folgen des Klimawandels, also man geht davon aus, dass weil El Niño, das heißt so spanisch das Christkind, das passiert, der Höhepunkt ist immer so um die Weihnachtszeit, das heißt, der Höhepunkt wird erst gegen Ende des Jahres erwartet. Und dadurch,
wir sind jetzt schon in Rekordtemperaturen.
Ja. Und dadurch geht man davon aus, dass 2027 krass, also schon seit 2026 kann ein krass warmes Jahr werden und 2027 erst recht, weil eben noch dieser El Niño reinkommt. Also die Folge des Klimawandels ist höhere globale Durchschnittstemperatur. El Niño erhöht aber auch die Temperaturen und beides, also damit wird dann sozusagen die Folge des Klimawandels noch stärker, weil noch so ein Event verstärkt wurde.
Ja, und warum haben wir drüber geredet? Weil wie wär's, wenn wir darüber mehr medial geredet hätten? Vielleicht, es kann gut sein, wenn ihr unseren Artikel nicht gelesen habt, dass ihr, oder auch ganz generell Klima-News nicht verfolgt, dass euch das nicht untergekommen ist, dass ihr das jetzt hier zum ersten Mal hört. Das ist falsch. Das sollte nicht so sein. Darüber hätte man viel mehr reden sollen. Und darauf wollten wir hinaus, weil gleichzeitig, und jetzt schlage ich den Bogen zurück zum Heizgesetz, dann in der gleichen Woche, als diese Temperaturen gemessen wurde oder die Woche drauf, ich weiß nicht genau, hat dann der Bundestag Habecks Heizhammer abgeschafft. Und erst dann haben wir auch erfahren, was zur Hölle das eigentlich sein soll, was sie abschaffen wollen. Und ganz genau, sie streichen sie die Paragraphen 71 bis 71p des Gebäudeenergiegesetzes. Und
was
sie
bedeutet
streichen,
das, Thomas?
Was bedeutet das? Im Grunde genommen, das Wichtigste, was ihr euch merken müsst, ist, dass sie diese quasi die Vorgabe, dass neue Heizungen bis 65% mit erneuerbaren Energien laufen müssen, komplett gestrichen wurde. Also, wie ihr euch erinnert, wenn es alles nach Merkel geblieben ist, quasi wenn Habeck nichts gemacht hätte oder die Ampel 2021 bis 2023, wäre jetzt quasi schon der neue Einbau, nicht die alte müssten nicht raus, aber der Neueinbau von fossilen Heizungen verboten. Stand jetzt dürfen für immer neue fossile Heizungen gebaut werden, weil, und das ist ein bisschen insane, dass sie haben in diesem Gesetz nur beschlossen, Also sie streichen das Verbot, ab 2045 fossil zu heizen und ersetze es durch die Ankündigung, ein Gesetz zu machen, das die Pflicht einführt, ab 2045 100% klimaneutral zu heizen. Also ein Gesetz, das ein Gesetz ankündigt, das zu tun, was das gestrichene Gesetz eh schon getan hat. Also wie gaga ist das, dass man einfach, Hauptsache man kann sagen, man hat Habecks Heizgesetz abgeschafft. Einfach nur, weil sie so ideologisch verblendet sind oder sein müssen, weil halt alle auf diese Medien, quasi die Folgen von dieser Bildkampagne, die Folgen, dass die gesamte Medienlandschaft versagt hat, das einzuordnen, ist die Folge, dass die Politik der Bundesregierung nicht auf der Realität beruht, sondern auf dieser fiktiven Kampagne und dass Merz in Anführungsstrichen etwas liefern muss, was absolut keinen Sinn macht.
Also im Endeffekt haben sie ja sogar das CDU-Heizgesetz noch geschwächt.
Genau, sie sind quasi noch weiter zurückgegangen. Das heißt, wir haben auch noch einen Rückschritt noch dazu. Und auch quasi, sie haben es ersetzt mit so einer Biogastreppe, wo ein verbindlicher Bioanteil gemischt werden soll. Es ist, gehe gar nicht drauf ein, ist aber auch alles Blödsinn. Also die Expertenanhörung im Bundestag hat dann auch darüber geschimpft, was ist die bürokratische Überlastung. Und es ist ja auch schon seit 3 Jahren, ich hab einen Freund, der in der Energiebranche arbeitet, von Gebäuden meine ich, und der schimpft und alle in der Branche schimpfen, allein schon, also erstmal, dass es dämlich ist, was die Bild da schreibt, es ist dämlich ist, was die Regierung da macht, und das Schlimmste ist, dass sie einfach seit 3 Jahren nicht wissen, was zur Hölle eigentlich denn jetzt nächstes Jahr das Gesetz sein wird. Die können nicht planen, die wissen nicht, ob sie jetzt Gasheizung einbauen dürfen oder nicht, oder es ist sowieso, aber alle sagen, jeder ist ein Trottel, der das macht. Aber ja, wahrscheinlich wird das Gesetz halt auch, könnte sogar verfassungsrechtlich nicht okay sein, weil wir müssen halt unsere Klimaziele einhalten. Das ist ja gesetzlich geregelt. Also es ist immer noch ein absolutes Chaos. Selbst wenn sie im Dezember dann ein neues Gesetz machen, das Fossilheizungsverbot ab 2045 wieder einführt.
Ja, sie müssen halt irgendwie was vorweisen.
Ja,
was sie versprochen haben, schon auf einer falschen...
Genau, also die falschen Versprechen müssen sie einlösen, weil die Leute halt auf die Bild reingefallen sind. Und das ist halt auch ein bisschen insane. Und
Ich finde halt auch so irre, dass es immer heißt, irgendwie Klimaschutzmaßnahmen destabilisieren die Wirtschaft, dann wird alles ganz schwierig. Und so das Einzige, was ja, wie du gerade gesagt hast, zu Unsicherheit führt, ist, wenn man halt einfach vor und zurück und ein halbes Schrittchen vor und 20 zurück macht und da irgendwie und gleichzeitig ja aber weiterhin dieses Klimaschutzgesetz hat und irgendwie klar ist, eben auch verfassungsrechtlich, dass man da irgendwie hinkommen muss, man sich aber nicht traut, irgendetwas zu machen und dann weiß eben gar niemand mehr.
Und das Traurige ist, wir haben auf der einen Seite die Notwendigkeit, wir haben jetzt, Leonie hat uns den El Niño-Vortrag gehalten, auf der anderen Seite basiert die gesamte Kampagne auf Lügen von der Bild. Und da könnte sagen, ja, selbst wenn es unwahr ist, die Mehrheit der Bevölkerung will das und vielleicht kann man das, weil halt Schwarz-Rot irgendwo halt auch eine Mehrheit hat, da einen demokratischen, also natürlich kann man da einen demokratische Legitimierung durchsetzen, aber das ist eigentlich auch nicht das, was die Bevölkerung will. Die Mehrheit der Bevölkerung will mehr Klimaschutz. Die Mehrheit der Bevölkerung ist überzeugt davon, dass wir mehr Tempo brauchen bei der Energiewende. Dazu haben wir auch eine Studie im Nature Journal und die haben halt die öffentliche Meinung zum Klimaschutz erfragt und auch deutsche Politiker, wie sie einschätzen, wie die Meinung von denen ist, was die Meinung von den Menschen zur Klimaschutz ist. Und sie haben halt herausgefunden, dass Politiker aller Ebenen und aller Parteien unterschätzen, wie akzeptiert Klimaschutzmaßnahmen sind. Also Leute sagen, oh, die Bildkampagne war so erfolgreich, weil die meisten Leute halt keinen Bock hatten auf diesen Heizterror von Habeck. Aber die haben Bock drauf. Sie haben nur keinen, das ist künstlich fabriziert von diesen rechten Medien und den Milliardären und auch fossilen Interessen, die da teilweise dahinter stecken. Ich, in meinem Kapitel zu Axel Springer hatte ich die Verknüpfungen von Axel Springer zu FDP und zum Investor KKR, der einer der größten Fossilinvestoren, erklärt, die jetzt bei Springer wieder ausgestiegen sind. Lange Geschichte, es ist alles kompliziert. Aber das ist, Das ist alles fabrizierte Meinung. Wenn die meisten Menschen, natürlich, wenn du sagst, Habeck reißt dir morgen deine Gasheizung raus, bin ich auch dagegen. Das will ich ja auch nicht. Aber macht er ja nicht.
Und also das Einzige, was die Menschen nicht wollen, ist ein ewiges Hin und Her, bei dem überhaupt nichts rauskommt. Das, was jetzt gemacht wird, macht's halt teurer, unsicherer zu investieren für die Leute und es wird nicht das Klima geschützt. Also, und die Wirtschaft halt auch nicht. Natürlich genau. Will das niemand.
Niemand hat was davon, außer die Fossillobby, die nochmal ihre Assets noch ein paar Jahre länger benutzen kann und noch ein paar Jahre länger Öl raffinieren, noch ein paar länger Gaspipelines benutzen, weil die wissen, dass das alles in ein paar Jahren wert, das sind ja Trilliarden Dollar an Wert, die da überall rumliegen und die werden in ein paar Jahren wertlos sein, weil wir das alles nicht mehr brauchen. Und sie denken sich, wir können nicht noch ein Jahr mehr Rendite machen, ein Jahr mehr Profit machen. Und die sind die Einzigen, die davon profitieren.
Ja. Und wenn Klimaschutz wirklich konsequent ist, so dass man glaubhaft vermitteln kann und die Leute, also denen das eben auch glaubhaft vermittelt bekommen, das verstehen, dass das jetzt in die richtige Richtung geht, dann ist ja laut dieser Umfrage, glaube ich, 47% der Leute würden 1% ihres Einkommens dafür hergeben, dass der Klimaschutz vorangetrieben wird. Stimmen die Zahlen?
Ich
guck so kritisch.
Ich hatte diese gerade offen und dann habe ich es jetzt gerade geschlossen. Ich bin im falschen Artikel gewesen. Deswegen.
Genau, 47%.
Ja, 47 waren es ja. Also
in dieser Umfrage.
Also fast jeder Zweite hätte dafür Geld gezahlt.
Ja, aber natürlich zahlt man nicht 1% seines Einkommens, wenn es irgendwie so ein Larifari-Ding ist und man nicht weiß, wo das hingeht. Das muss natürlich so sein, dass das konsistent zu argumentieren ist, dass das jetzt die richtige Maßnahme ist. Aber es ist wirklich wild, wie sehr der Diskurs dahin gegangen ist, dass man das Gefühl hat, nein, Menschen ist der Klimaschutz nicht wichtig, Menschen wollen irgendwie, das muss man so machen, dass sie möglichst wenig davon mitbekommen oder dann im Zweifelsfall halt vielleicht besser gar nicht. Das ist totaler Blödsinn. Ich habe dann nochmal dran denken müssen, als ich die Tage gehört habe von irgendwie einem Doku-Projekt über den Klimawandel, wo es ein Crowdfunding gab und die haben wohl bewusst das relativ hoch angesetzt und haben häufig auch gehört, meint ihr, dass in diesen Zeiten Leute so viel Geld zusammenkommt? Und die sind, glaube ich, über ihr Ziel drüber gegangen, haben gemerkt, doch, und zwar nicht nur, wenn man sie fragt, würdest du, sondern Leute sind auch dafür bereit, Geld in Klimaschutz zu investieren, wenn sie das Gefühl haben, dass es an der richtigen Stelle ankommt.
Und vielleicht, wenn die Grundthese, die aus diesem Podcast heute und vielleicht eigentlich aus allen Podcasten und all unsere Arbeit, die ihr vielleicht mitnehmen sollte, ist, dass was medial besprochen wird und wie es besprochen wird, hat reale Auswirkungen auf die Realität. Also die extreme Rechte lügt die ganze Zeit. Bild lügt, News lügt. Sie verbreiten falsche Sachen. Und wir können natürlich sagen, das stimmt nicht. Das entspricht nicht der Realität, aber in der öffentliche Wahrnehmung wird geschaffen durch darüber, wie sie wir wahrnehmen. Also indem man lügt, macht man diese Lüge, jede Lüge macht die nächste Lüge realer. Also weil Menschen drauf reinfallen, weil halt die Medien das nachplappern. Und die Lügen der Bild sind Realität geworden in dieser Art und Weise. Also der Hass auf Ausländer wird Realität, wenn genug Menschen drauf leben, zumindest politische Realität. Und natürlich kann man die Physik nicht wegleugnen, aber man kann die Klimapolitik wegleugnen. Und das sollten wir uns bewusst sein. Die extreme Rechte gewinnt durchs Lügen, weil die Lügen die Realität verändern. Und die Antwort von Volksverpetzer, der ganze Grund, warum wir existieren, ist, wir müssen deswegen die Wahrheit auch laut aussprechen als Gegengewicht. Denn wir müssen nicht nur sagen, das stimmt nicht, sondern wir müssen auch sagen, was stattdessen stimmt. Und deswegen haben wir diese in beiden Artikeln clickbaity Titel gemacht. Und deswegen sind beide auch zum Glück auf viral gegangen, weil die Leute das interessiert. Und deswegen ist es auch, und Leonie hat es ja auch erwähnt, warum machen die anderen Medien das nicht? Es gibt ja sogar Reichweite, es gibt ja sogar Klicks, aber sie könnten dann die Welt in was Besseres verändern, anstatt in was Schlechteres. Und deswegen sprecht es laut aus, teilt diese Artikel, erzählt diese Sachen weiter. Und ihr könnt ein bisschen auch nicht ignorieren, was der Hass und die Lügen, das machen wir auch nicht, aber verstehen, dass sie lügen, wohl wissen, dass sie lügen, weil sie wissen, dass es wahr wird, wenn sie oft genug lügen und wenn es genug Leute glauben. Und wir müssen darauf antworten, indem wir die Wahrheit sagen. Wohl wissen, dass es die Wahrheit ist, auch immer selbstkritisch bleiben, aber weiter die Wahrheit sagen und sie verbreiten. Und deswegen erzählt es weiter, erzählt die einzelnen Facts weiter, teilt die Artikel, teilt Volksverpetzer, empfiehlt unseren Podcast weiter. Und ich kann auch bestätigen, dass die Leute doch bereit sind zu spenden, weil sie uns auch spenden, dass wir existieren können. Und an der Stelle natürlich auch gerne geht auf volksverpetzer.de/spenden, dass wir weiter darauf aufmerksam machen können, dass wir weiter in Studien als eine seltene Ausnahme erwähnt werden können, die darauf hinweisen, dass hier Medienkampagnen uns manipulieren.
Da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen.
Tut mir leid, das habe ich schon ein schönes Fazit gemacht. Aber ja, dann vielen Dank, dass ihr bei unserer 25. Folge dabei wart. Das war jetzt, wir haben jetzt 2 Jahre durch, habe ich richtig gezählt? Ja, es beginnt unser 3. Jahr. Mhm. Dank dir, Leonie, ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Ja, wir waren Thomas Laschig und Leonie Igel und wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Das übliche Spiel, folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen, wenn ihr sie habt. Und natürlich auch YouTube. Also wer uns bis jetzt immer gehört hat, aber auch gerne sehen möchte, wie ich nebenbei Kaffee trinke, wenn Leonie was erzählt. Der kann auch gerne auf YouTube schauen, wo die Folge dann erscheinen wird. Alle Quellen zu Artikeln und Studien und so weiter, alle Links findet ihr in der Beschreibung. Und natürlich holt euch die Volksverpetzer App im Play Store, im App Store. Die gibt's jetzt aber auch als, ist Open Source und gibt's auch im F-Droid Store. Also wenn ihr keinen da unabhängig sein wollt, ist das auch kein Problem. Und ja, da findet ihr den ganzen Artikel, alle Videos, alle Artikel und auch den Podcast jetzt seit neuestem. Der Song am Anfang und am Ende jetzt gleich ist Vancouver von der Band Deadline 54. Der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Und genau, das nächste Mal bin ich nicht dabei. Da werden Leonie und Freddy ein spannendes Sonderthema mitbringen. Da könnt ihr schon drauf gespannt sein, die Ende August erscheinen wird. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Volksverpetzer. Der Podcast.